Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Pfarrer, Politiker, wieder Pfarrer und dann Klimaschützer. Mit 62 kann Ulrich Kasparek auf ein bewegtes Berufsleben zurückblicken. Und gerade der politische Teil hat es in sich. Jetzt gleich zweimal ist Kasparek parlamentarischer Staatssekretär. Einmal im Bildungsministerium und einmal im Verkehrsministerium und damit die Nummer 2 hinter der Ressortleitung. Wir haben gesprochen über seinen Ausstieg aus der Politik und als erstes wollte ich vom ehemaligen Spitzenpolitiker wissen, wann er denn aufgeregter gewesen ist, vor der ersten Sonntagspredigt oder vor der ersten Bundestagsrede.
Och, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich glaube, aufgeregt war ich vor beiden nicht.
Gar nicht? Weil
ich kann mich nicht entsinnen. Also im Seminar natürlich, wenn man dann unter den Seminarkollegen das erste Mal sozusagen ran muss und weiß, dass die dann hinten sitzen und hinterher Manöverkritik machen, da ist man dann schon ein bisschen aufgeregter. Aber vor der ersten öffentlichen Predigt konnte ich mich nicht entsinnen an irgendeiner Aufregung.
Und die Rede im Bundestag ging auch so durch?
Ja, ja. Ich wusste, was ich sagen wollte.
Das hilft immer ungeheuer. Sie treten ja noch in der DDR in die SPD ein. Was hat damals und dann über viele Jahre die Faszination Politik ausgemacht?
Na, bei mir sind zwei Sachen zusammengekommen. Ich bin ja als Protestant über die Kirchentage, wie so viele andere auch, geprägt worden von Leuten wie Jürgen Schmude, Erhard Eppler, Johannes Rau, die wir über die Kirchentage kannten und auch über die Gemeindekontakte zwischen Ost und West. Und als dann die Möglichkeit der freien Wahlen kam, waren wir, die früher so zu den Sofakonventen der Bürgerbewegung gehörten, wie Friedrich Rolle immer gerne sagt, natürlich aufgerufen, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Und deswegen war die Zeit der Parteiengründung und der runden Tische und des Parlaments. Und also ich habe das so wie viele andere auch empfunden, als jetzt seid ihr gefordert.
Wie muss ich mir dann später den Alltag in der Spitzenpolitik genau vorstellen und wie nah dran ist man an der Macht als parlamentarischer Staatssekretär?
Naja, als parlamentarischer Staatssekretär sind Sie Nummer 2 im Ministerium. Also Sie haben die politische Vertretung des Ministers oder der Ministerin. Und das ist in den einzelnen Ministerien unterschiedlich gehandhabt, wie weit man in die administrativen Entscheidungen mit eingebunden wird oder nicht. Ich hatte das Glück, dass ich immer gut eingebunden war in den Fachbereichen, die ich zu vertreten hatte. Das mit der Macht ist so eine Sache. Also die Einzelpersonen in der Leitung eines Hauses sind relativ machtlos, weil sie brauchen den großen Apparat der Fachleute. Und man ist, glaube ich, ganz gut beraten, wenn man die guten Mitarbeiter in den Ministerien gut einbindet und nicht gegen sie arbeitet. Und das haben wir immer versucht, zusammen mit anderen, und dann gelingt auch was.
2009 müssen Sie dann die Notbremse ziehen, weil Sie schwer krank werden. So heißt dann auch Ihr Buch über diese Zeit, Notbremse, ja. Mit dem Untertitel Ein Politik-Junkie entdeckt die Stille. Ist Stille Ihre neue Droge?
Nein, das kann ich jetzt so aus dem Abstand klar sagen. Also es war damals notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich sehr krank war. Deswegen habe ich nicht nochmal neu kandidiert. Und jetzt mittlerweile kann ich sagen, die Stille war notwendig, um mich wieder meinen eigenen Rhythmus finden zu lassen, mein eigenes Tempo. Ich war viel zu schnell gegangen. Und das habe ich dann in der Uckermark in den 6 Jahren auch gut üben können, das eigene Tempo wiederzugehen. Das war gut.
Wie übt man das denn?
Indem man sich zunächst mal, soweit es irgend möglich ist, von äußeren Zwängen befreit. Also für mich war das die Entscheidung, aus der Tretmühle rauszugehen. Ich war ja im Ministerium auf Viertelstunden am Tag getaktet. Also wenn ich früh ins Ministerium fuhr, dann war immer die erste Frage, wo muss ich heute hin? Und dann haben die Mitarbeiter aus 3 Büros die Termine gemacht und man spult die ab und ist im Grunde Funktionär, ja. Und ist überhaupt nicht mehr Herr seiner selbst und des eigenen Kalenders. Und das hat sich nachher in meiner letzten Stelle dann nachher in Uckermark völlig verändert, weil da hatte ich gar keine Mitarbeiter, sondern da musste ich selber gucken, wie ich mit dem, was zu tun ist, klarkomme. Insofern ist man einfach sozusagen gezwungen, den eigenen Rhythmus zu finden. Und jetzt, seitdem ich nicht mehr im Beruf bin, ohnehin.
Sie beschreiben im Buch Politik als getrieben, aber wo bleibt da das politische Gestalten?
Das wissen auch viele Abgeordnete nicht, dass der Zeitpunkt für eine Initiative so entscheidend wichtig ist. Und wenn man das aber weiß und wenn man weiß, wie die Terminlage ist, dann kann man Einfluss nehmen, indem man rechtzeitig mit den richtigen Leuten redet und entsprechend auch Gesetzestexte vorbereitet. Allerdings wird häufig überschätzt die Macht von Politikern. Frau Merkel und andere sagen das ja selbst, dass eins der Probleme in der Politik ist, dass man überschätzt wird in den Möglichkeiten, die man hat.
Aber so ganz können Sie das Politisieren ja auch heute nicht lassen mit Ihrem Blog, Ihrer Kampagne, Ihrem Engagement für Klimaschutz im Sinne der nachfolgenden Generationen. Einmal abhängig, immer abhängig?
Nein, sondern für mich war die Frage, als ich aus dem Beruf rausgegangen bin, wie kann ich meine Berufserfahrung und das, was ich weiß, meine Kontakte, die ich habe, einbringen, um die jungen Leute zu unterstützen in ihrem Kampf um Klimagerechtigkeit. Und da ist die Idee von Nelson Mandela mir zu Hilfe gekommen, der, als er selber ausstieg, ein Netzwerk gegründet hat von ehemaligen Politikern und Leuten, die er aus seiner politischen Zeit kannte. Und ich fand die Idee so faszinierend, um zu sagen, Mensch, ist es ja wahr, man kann ja die ehemaligen Kollegen und seine Kontakte, die man hat, versuchen anzusprechen als Hintergrundnetzwerk zur Unterstützung der jungen Generation bei Fridays for Future. Und die anderen jungen Leute, die jetzt auf die Straßen gehen, die werden es nicht alleine schaffen. Sie brauchen Unterstützung. Und das, finde ich, ist für einen, der fast die überwiegende Zeit in seinem Leben politisch gearbeitet hat, eine sinnvolle Beschäftigung, die er so aus dem Hintergrund noch machen kann. Und das mache ich auch gern.
Gestalten Sie vielleicht heute sogar mehr mit weniger Stress?
Ja, das ist gut möglich. Also ich kann natürlich jetzt sehr konzentriert an diesem Thema arbeiten und werde nicht abgelenkt durch äußere Einflüsse, nicht? Also mich drängt kein Terminkalender mehr. Ich bin nicht mehr abhängig von anderen Terminen, sondern kann ganz konsequent und stur und immer schön auf der Spur bleibend an diesem Netzwerk weiter häkeln und stricken und es vergrößern und neue Leute dazu gewinnen. Und jetzt mittlerweile mit anderen zusammen. Wir sind jetzt im deutschsprachigen Europa über 1400 Leute. Und das macht auch Freude, weil man da viel im Hintergrund arbeiten kann, sich auch relativ unabhängig machen kann, so von öffentlicher Resonanz oder so, ja. Sondern wir arbeiten da ganz konsequent, um zu helfen, dass die Mehrheit in der Bevölkerung versteht, wie drängend die Aufgabe jetzt ist, die vor uns liegt.
Für welchen Umbruch im Leben sind Sie besonders dankbar?
Ich muss im Nachhinein sagen, ich bin besonders dankbar für meine Krankheiten. Weil wenn ich die nicht gehabt hätte, dann hätte ich den Kurs nicht so gefunden, auf dem ich jetzt bin. Also ich wäre damals, wenn ich nicht krank geworden wäre, hätte ich neu kandidiert und wäre weitergerannt, glaube ich. Aber ich hatte damals Freunde, die mir gesagt haben, Mensch, du bist ja gar nicht mehr bei dir selber, wenn man mit dir redet, du hörst gar nicht mehr richtig zu, wo bist du überhaupt? Und dass man sich sozusagen wieder selber besser hat und gefunden hat, das ist eine Folge der Erkrankung. Und dann kann ich jetzt im Rückblick sagen, so schwer wie es damals auch war, das war eine große Hilfe.
Der frühere Spitzenpolitiker Ulrich Kasparik, ein Interview in der Reihe Umbrüche hier in Deutschlandfunk Kultur.